Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen aus dem Jakobusbrief. Und wir stellen uns heute Morgen unter Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Aber wir beginnen mit dem Lesen bereits bei Jakobus Kapitel 4, Vers 11. Also wir hören das Wort Gottes ab Kapitel Jakobus 4, Vers 11. Und die Wortverkündigung, die richtet sich dann auf Jakobus Kapitel 5, 1 bis 6. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und er richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat, zu retten und zu verderben. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Und wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, vermutlich das Erste, das beim Lesen dieses Abschnittes hier, Jakobus 5, 1 bis 6, wohl uns allen aufgefallen ist, das ist wie nachdrücklich, wie hart, wie scharf Jakobus hier spricht. Der Befehl, der Imperativ gleich zu Beginn dieses Abschnittes, er ist unerbittlich. Er setzt gleichsam das Thema fest. Ihr Reichen, weint und heult über euer Elend. Und die darauf folgenden Anklagen Sie erschallen kompromisslos, geradezu unduldsam. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind zu einem Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Euer Fleisch wird gefressen werden wie Feuer. Der Lohn eurer Arbeiter schreit und das Schreien der Schnitter ist vor den Herrn der Heerscharen gekommen. Ihr habt eure Herzen gemästet. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Diese Anprangerungen, sie erinnern an die Weherufe über die Reichen, die die Propheten im Alten Testament verkündeten. In unserer ersten Schriftlesung heute Morgen hörten wir dazu einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Wir hätten ohne weiteres auch entsprechende Abschnitte bei Jeremia finden können, bei Hesekiel, bei Amos, Micha oder Nahum. Ihr Lieben, was Jakobus hier schreibt, das ist alles andere als in einem milden, in einem sanften Ton gefasst. Nicht wahr, wenn wir diesen Abschnitt mit unseren eigenen Worten wiedergeben wollten, dann könnten wir es zum Beispiel folgendermaßen formulieren, folgendermaßen umschreiben. Jetzt habe ich an euch, arrogante Reiche, noch eine Mitteilung. Es ist eine Lektion, die, wenn ihr sie recht hört, ihr für eure Tränen benötigen würdet, ganze Eimer. Angesichts eures korrupten Geldes, eurer stinkenden, miefenden Kleidung, eurer angesammelten Luxusartikel, solltet ihr über eure Zukunft in Schrecken geraten. Aber anstatt dass ihr schreit, schreien eure Angestellten, die ihr unterdrückt, die ihr ausbeutet. Denn ihr habt ihnen ihre Lebensgrundlage entzogen, ihr habt sie kaputt gemacht. Sie schreien zu Gott nach Gerechtigkeit, aber sie revoltieren nicht gegen euch. Jakobus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Mal ehrlich, hätten wir das erwartet? Hätten wir erwartet, dass ein neutestamentlicher Schreiber so schreibt, so spricht? Wir haben schon über einen längeren Zeitraum den Jakobusbrief studiert. Und auch in den Abschnitten, unter die wir uns in den letzten Predigten zum Jakobusbrief stellten, war Jakobus sehr deutlich. Bitte erinnern wir uns noch einmal, Jakobus 4, die Verse 11 und 12. Da wandte der Bruder des Herrn sich gegen den Dünkel unserer Selbstgerechtigkeit. Du redest über und gegen deinen Bruder? Dabei hast du Gott nicht im Blick, oder? Aber auf diese Weise verletzt du nicht nur deinen Bruder, sondern du schmähst auch Gott. Und am Schluss stellt Jakobus eine Frage. Vers 12. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Wer bist du eigentlich? Und nach dem Thema der eigenen Selbstgerechtigkeit behandelt Jakobus unsere nach außen getragene Selbstsicherheit. Ich werde jetzt erst einmal eine große Reise machen. Und da werde ich Geschäfte machen. Und dann komme ich als gemachter Mann wieder zurück. Es ist die Selbstüberschätzung, in der man meint, sein Leben im Griff zu haben. Und Jakobus stellt erneut eine Frage. Sag mal, was ist eigentlich dein Leben? Was ist das eigentlich? Und er gibt auch gleich die Antwort. Es ist ein Dampf, ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Nicht wie aus einem Kochtopf zunächst sichtbar Dampf entweicht und sich dann scheinbar in nichts auflöst. Wer bist du eigentlich? Was ist eigentlich dein Leben? Und heute Morgen geht es ums Geld. Es geht also um ein Thema, über das wir in der Regel nicht sprechen. Und wenn wir es erwähnen, dann etwa in dem Ton, naja, entweder man hat Geld oder man hat es nicht, aber man spricht nicht darüber. Und außerdem gerade in diesem Bereich, da wollen wir uns nicht hineinreden lassen. Wir haben unser Geld doch schließlich selbst sauer verdient. Natürlich, wir lassen uns bereitwillig angesichts unseres Vermögens bewundern, gerne auch beneiden. Aber was wir mit unserem Besitz machen, das ist unsere Sache, oder? Ich kann es nicht ändern. In der Predigtserie über den Jakobusbrief wäre es ja nicht angebracht gewesen, diesen Abschnitt heute Morgen auszulassen. Also um es zeitgemäß zu formulieren, es geht heute um mein Geld, um mein Auto, um mein Haus, um mein Vermögen, um meinen Reichtum, um meinen Luxus. Aber wir werden noch sehen. Im Grunde ist unser gehortetes Vermögen hier nur die Folie, gleichsam das Anschauungsmaterial für unsere Herzenseinstellung. Genau wie bei der letzten Jakobusbriefpredigt, wir viel über das Reisen hörten und auch über das Handeltreiben, aber diese Aktivitäten, sie waren lediglich Illustration für unsere eigene Selbstüberschätzung. So fungiert heute Morgen auch das Thema des Geldes und was ich damit mache oder auch eben nicht mache, als Anschauungsmaterial für den Wahn der eigenen Selbstüberhebung. Denn im Kern geht es um die Frage, woher beziehe ich eigentlich so richtig wirklich meine Identität? Gründet sich meine Identität in meinem Vermögen? Lebe ich also nach der Devise, hast du was, dann bist du was? Wenn das der Fall ist, dann geht es genau wie bei den letzten Predigten zutiefst um unsere Gottvergessenheit. Um unsere Gottvergessenheit, nein, nicht heute Morgen, aber im Alltag, morgen wieder und übermorgen. Genau wie bei den Themen der Selbstgerechtigkeit und der Selbstüberschätzung, so geht es auch heute Morgen um den Wahn, unser Leben ohne Gott in dieser Welt führen zu können. Es geht um den Fluch unserer Weltlichkeit, um unser Fixiertsein auf das Irdische. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema wieder unsere Selbsterhöhung. Und wir achten dabei auf drei Punkte. Erstens, sich selbst zu erhöhen durch Vermögensanhäufung ist im Blick auf diese Welt ein Irrwahn. Zweitens, sich selbst zu erhöhen durch Vermögensanhäufung ist im Blick auf die Ewigkeit verhängnisvoll. Und drittens, sich selbst zu erhöhen durch Vermögensanhäufung ist Anlass zur Umkehr, zur Buße. Das Thema lautet wieder unsere Selbsterhöhung. Und der erste Punkt lautet, sich selbst zu erhöhen durch Vermögensanhäufung ist im Blick auf diese Welt ein Irrwahn. Meine Brüder und meine Schwestern, lassen Sie es uns gleich zu Beginn klar und deutlich sagen. Wenn wir über Güter, wenn wir über Eigentum, über Vermögen sprechen, Gott will, dass jeder von uns etwas besitzt. Gott will, dass jeder Mensch über etwas verfügt, zu dem er sagen darf, das ist mein, das gehört mir. Als wir vorhin zu Beginn des Gottesdienstes die 10 Gebote lasen, da hörten wir auch das Gebot, du sollst nicht stehlen. Und dann lasen wir auch das Gebot, du sollst nicht begehren. Und diese Gebote, sie setzen voraus, dass jeder einen Bereich haben soll, über den er verfügen darf. Und logischerweise gibt es dann auch einen Bereich, über den ein anderer verfügen darf, sodass ich auf das, was ihm gehört, nicht zugreifen darf. Es wäre Diebstahl. Gott gab am Berg Sinai die 10 Gebote als der Gott, der Menschen aus der Unterdrückung befreit hatte. Die 10 Gebote, sie beginnen bekanntlich damit, dass Gott sich vorstellt. Und er stellt sich vor als der Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, der Sklaverei, der Unterdrückung herausgeführt hat. Gott hat seine Gebote gegeben, weil er unsere Freiheit will. Weil er will, dass im Zusammenleben der Menschen Freiheit herrscht. Also indem Gott das Verbot gegeben hat, du sollst nicht stehlen, schützt Gott unser Eigentum. Ähnlich wie Gott durch das Verbot, die Ehe zu brechen, die Ordnung der Ehe schützt. Ich sage es noch einmal, nur dann, wenn sich eine Gesellschaft an den 10 Geboten Gottes orientiert, ist sie frei. Anders formuliert, wenn in unserem Volk der Abfall so weitergeht, wie wir es im Augenblick in den letzten 10 Jahrzehnten erlebt haben, dann werden wir es noch erleben, aber spätestens unsere Kinder, was die Folgen für das Zusammenleben von uns Menschen sein werden. Dann werden wir erkennen, was es für Konsequenzen hat, wenn man meint, Gottes Gebote in die Tonne treten zu dürfen und von der Idee beherrscht ist, es besser zu wissen, was richtig und was falsch ist, als es Gott, der Schöpfer, weiß und gesagt hat. Und weil Gott will, dass jeder von uns über etwas verfügt, zu dem er Mein sagen kann, hat Gott sehr viel über dieses Thema unseres Eigentums, des Geldes, des Vermögens gesprochen. Ich erinnere an die Ordnung des Sabbatjahres sowie an die Jubeljahrsordnung. Darüber lesen wir sehr ausführlich in 3. Mose 25. Und zusammengefasst ist die Botschaft dieses Kapitels die folgende. Gott sagt, jede Familie soll Land besitzen. Und wenn jemand verarmt, verelendet, weil er schlecht gewirtschaftet hat, dann soll er spätestens nach 49 Jahren, also im 50. Jahr, wieder sein Landeigentum zurückerhalten, damit auch in ökonomischer, auch in wirtschaftlicher Hinsicht gewissermaßen das Leben neu beginnen kann. Leider kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht detailliert auf diese Ordnung eingehen. Aber bemerkenswerterweise ist diese von Gott gewollte ökonomische Ordnung die Grundlage, die Gott im Kern nicht verändert hat. Und es sind im Wesentlichen zwei Begründungen, die Gott für diese Eigentumsethik gibt. Die erste lautet, wir lesen es in 3. Mose 25, Vers 23, das Land gehört Gott, dem Herrn. Und mit dieser Aussage wird abgewiesen, dass der Mensch nach freiem Belieben über den Boden verfügen kann. Du bist nur Gottes Verwalter, nur sein Haushalter. Weil alles Land zutiefst Gott gehört, darfst du nicht so viel wie möglich Boden für dich beanspruchen. Und es ist gleichgültig, ob es ein Einzelner ist, der meint, Eigentum anhäufen, zu akkumulieren, zu dürfen, oder ob es ein Kollektiv ist, ein Volk, ein Staat, eine Partei, eine Gesellschaft. Das Land gehört Gott. Und darum darf sich niemand die Verfügung über den Boden anmaßen, so wie er das will. Andererseits ist aber eben auch wahr, das wollen wir auch festhalten, dass persönliches Eigentum nicht Diebstahl ist. Gott will nicht die sogenannte Kollektivierung oder Verstaatlichung des Bodens, sondern das Ziel, was wir schon im Alten Testament immer wieder lesen, ist, dass jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen darf. Und die zweite Begründung, die Gott für diese Eigentumsethik gibt, sie lautet: Die Menschen sind bei Gott Fremdlinge und Beisassen. Steht in dem gleichen Vers, 3. Mose 25, Vers 23. Mit anderen Worten, dass Gott alles gehört, heißt, dass der Mensch zur Verantwortung gerufen wird für den Gebrauch der Güter. Auch in den Besitzverhältnissen sind wir alle von Gottes Ordnungen und auch von seiner Gnade und auch von seiner Fürsorge abhängig. Und die praktische Konsequenz dieser Ordnung heißt dann: Derjenige, der neben dir wohnt, es ist dein Nächster. Bezeichnenderweise kommt sehr häufig in 3. Mose 25 der Begriff des Bruders vor. Er ist genau wie du Geschöpf Gottes. Er ist nicht dein Konkurrent. Und diese Ordnung des Sabbatjahres und des Jubeljahres hatte Gott für die Menschen seines Volkes als Grundlage der Eigentumsethik bestimmt. Aber die Realität sah recht bald im Volk Gottes anders aus. Diejenigen, die reich geworden waren, sie dachten nicht daran, die Sabbat- und Jubeljahrsordnung einzuhalten und dann den Verarmten das, was ihnen zustand, im 50. Jahr wieder zurückzugeben. Und das ist der Grund, warum die Propheten immer wieder die von Gott nicht gewollten Ungerechtigkeiten, die Habgier der Menschen und die Anhäufung von Gütern anprangern. In ihrer Verkündigung machten die Boten Gottes klar: Wenn in einem Gemeinwesen, also damals im Volk Israel, das Vermögen nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern wenn es sich in den Händen einiger weniger häuft, dann gewährleistet Eigentum nicht Freiheit, sondern es wird missbraucht. Es wird missbraucht, um dadurch über andere Macht auszuüben, also um andere zu unterdrücken. Und das will Gott nicht. Dazu hat er uns Eigentum nicht gegeben. Jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Als ich nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem die Gemeinde bildete, nein, da führte sie keinen Kommunismus an. Es gab keinen Jerusalemer Urkommunismus, denn man schuf keine Produktionsgemeinschaft. Aber es verhielt sich tatsächlich so. Derjenige, so heißt es, der viel hatte, ergab es dem, der wenig hatte. Es war eine Liebesgemeinschaft. Es ging dort nicht nach der Devise, was deine ist, das ist auch mein, sondern es verhielt sich umgekehrt, was mein ist, das ist auch dein. Heute leben wir nicht mehr in einer agrarischen Gesellschaft. Und folglich ist es gar nicht mehr möglich, die Sabbat- und die Jubeljahrsordnung 1:1 auf die Gegenwart zu übertragen. Aber das war auch schon zur Zeit von Jesus nicht mehr möglich. Also auch nicht mehr zur Zeit des Neuen Testamentes. Aber der Kern dessen, was Gott damals bestimmt hatte im Alten Testament, das hat Gültigkeit bis zum heutigen Tag. Und wie Gott nun will, dass wir ganz praktisch mit unserem Eigentum umgehen, das sagt er im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, in den Versen 17 bis 19. Und ich lese einmal den Abschnitt. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Dort heißt es: Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun. Sie sollen reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ihr Lieben, wenn wir diese drei Verse in unserer Gemeinde beherzigen würden, wenn wir sie unter den Christen beherzigen würden, es würde nicht nur eine geistige Revolution sein, es wäre auch eine materielle. Und es wäre endlich so, dass das Reich Gottes, dass die Mission nicht so viel finanzielle Probleme hätte. Wenn wir das, was Gott im Blick auf die von ihm gegebene Ordnung für das Eigentum gering achten, dann gebraucht der Geist Gottes noch immer dieselben Worte, wie sie im Alten Bund von den Propheten gesprochen worden sind. Und es sind Worte, die uns zur Ordnung rufen sollen, zu Gottes Ordnung rufen sollen. Und wenn wir gelegentlich in der Versuchung stehen, das, was Gott im Blick auf das Eigentum, im Blick auf den Besitz, im Blick auf das Vermögen angeordnet hat, zu verachten, zu bagatellisieren, zu sagen, ach, das ist doch nur äußerlich, dann bitte ich Sie, lassen Sie uns nach dieser langen Einleitung heute genau hinhören, was Gott dazu sagt. Jakobus knüpft nicht nur in seiner Sprache an die entsprechenden Botschaften der Propheten des Alten Bundes an, sondern im Kern auch inhaltlich. Was sagt er denen, die das, was Gott bestimmt hat, verachten? Er beginnt mit einem Gerichtswort. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend. Vers 1. Reichtum, Elend, das verbinden wir normalerweise nicht miteinander, oder? Aber der Bruder des Herrn, er reißt diesen Leuten, er reißt uns von Anfang an die Masken unserer eingebildeten Selbsterhöhung vom Gesicht. also himmlische Schätze. Amen.